Radio 1. Ganz koscher. Jüdisches Leben in Berlin und Brandenburg.
Es gibt Berliner Juden, die sagen, es gibt für mich No-Go-Areas in der Stadt. Und es gibt Juden in Deutschland, die sagen, mir ist hier noch nie irgendjemand mit Antisemitismus begegnet. Klar, beide Positionen können stimmen, können richtig sein, denn beide beschreiben subjektive Erfahrungen und Empfindungen. Für objektive Antworten gibt's ja die Wissenschaft. Und was sagt die denn zur Frage, ob der Antisemitismus in Deutschland nun zu- oder abgenommen hat? Das bespreche ich jetzt mit Professorin Stefanie Schüler-Springorum. Sie ist Leiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität in Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Schüler-Springorum.
Guten Morgen.
Wie sieht ein geschlossenes antisemitisches Weltbild aus?
Ein geschlossenes antisemitisches Weltbild beinhaltet zum einen, dass man Juden, also als homogene Gruppe wahrnimmt und dieser homogenen Gruppe alle möglichen negativen Eigenschaften zuschreibt. Manchmal kommt auch als pseudopositive Eigenschaft eine angeblich hohe Intelligenz gruppenweit hinzu. Aber vor allen Dingen sind es negative Eigenschaften und negative Gefühle, die dieser Gruppe entgegengebracht werden. Und das Besondere am Antisemitismus, im Gegensatz zu allen möglichen anderen fremdenfeindlichen, rassistischen Stereotypen oder Ressentiments, ist beim Antisemitismus, dass dazu gehört, dass man den Juden eine heimliche Macht unterstellt. Mhm. Also, dass Juden beherrschen die Wall Street, früher auch noch den Kreml in Form des Kommunismus. Mhm. Juden sind Bolschewiken und Kapitalisten gleichzeitig. Das heißt, sie stellen eine geheimnisvolle Macht dar, die eben hinter den Kulissen, die Marionetten, die Drähte zieht und die Welt beherrschen will.
Ich glaube, jeder und jede kann diese Bilder reproduzieren, ohne sie zu teilen. Diese Stereotypen und diese fürchterlichen Bilder sind wahnsinnig langlebig. Ich könnte jetzt auch alle runterbeten. Wie kommt dieser Mist in meinen Kopf?
Das hat mit der langen 2000-jährigen Geschichte des christlichen Abendlandes zu tun. Das sind uralte antijüdische Bilder zum Teil, die sich dann im 19. Jahrhundert veränderten und man spricht dann von einem säkularen, modernen oder nationalen Antisemitismus, je nachdem, wo man die Betonung drauf legt. Und da hat sich eben das alte religiöse, also dieses antijüdische religiöse Stereotyp dann verbunden mit neuen Formen nationaler Ausgrenzung. Mhm. Also mit der Betonung, das sind wir und das sind die anderen und die gehören nicht dazu.
Mhm. Man hat lange Zeit gerne gesprochen, so in Sonntagsreden, von unseren christlich-abendländischen Werten, auf denen wir stehen, die wir alle teilen. Das wird jetzt ergänzt um jüdisch, christlich-abendländisch-jüdisch. Glauben Sie das dann demnach gar nicht?
Nö. Das halte ich für eine politische Setzung, die sich klar abgrenzt gegen Muslime oder gegen den Islam. Und also das christlich-jüdische Abendland ist eine Erfindung der letzten 10 Jahre, würde ich sagen, wenn überhaupt.
Nochmal zurück zum antisemitischen Ressentiment. Ich kann Antisemitin sein, ohne einen einzigen Juden zu kennen. Das ist natürlich irrational, aber wieso kommt es trotzdem so oft vor?
Weil ich glaube, dass das Besondere ist, dass man diese Machtfantasien damit verbindet und das in einer immer unübersichtlicheren Welt, und das haben wir seit dem 19. Jahrhundert und das wird seitdem immer weiter unübersichtlich, die Wahrnehmung, dass man Mächten ausgeliefert ist, die man selber nicht beherrscht. Im Moment sind das die Finanzmärkte zum Beispiel. In der Zeiten der Industrialisierung waren es die riesigen Fabriken, die unübersichtlich waren. Man stellte die Schuhe nicht mehr selber her, sie wurden in der Fabrik hergestellt, man brauchte Geld, um sie zu kaufen. Also die Welt wird unübersichtlicher und aus diesem Gefühl heraus tendieren Menschen dazu, sozusagen eine geheime Macht zu imaginieren, die im Hintergrund dafür verantwortlich ist.
Jetzt lassen Sie uns vielleicht auf die Zahlen schauen, auf die des Landeskriminalamtes. 2005 gab es mehr als 350 antisemitische Übergriffe in Berlin. 2011 war dann der niedrigste Stand seit Jahren, da waren es dann nur 125. Seither verzeichnen wir wieder einen Anstieg auf knapp 200 im Jahr 2013. Das sind die letzten Zahlen, die wir haben. Womit hängen diese Schwankungen zusammen, diese Berg- und Talfahrt?
Die Berg- und Talfahrten haben mit politischen Konjunkturen zu tun, mit bestimmten aktuellen Themen. Es ist meist der Nahostkonflikt, der eine Rolle spielt, dass sich dann so die Aggression auf der Straße austobt. Im Grunde sind diese Wellenbewegungen, wie Sie sie eben gezeichnet haben, typisch. Und von daher ist es wichtig, darauf zu gucken. Aber ich denke, das ist eben das, was die Polizeistatistik belegen kann, sagt nicht alles aus über Antisemitismus, weil sich eben viele Ressentiments eben auch nicht gewalttätig oder eben justiziabel äußern.
Und lässt sich denn dann sagen, ob Deutschland antisemitischer geworden ist, wie das zum Beispiel Bundespräsident Gauck und sein israelischer Kollege Rivlin vergangenen Dienstag getan haben?
Ich würde mich nicht so weit vorwagen wollen, sondern eher auf die von Ihnen eben genannten Wellenbewegungen verweisen, dass es immer wieder Phasen gibt, wo es mehr zum Ausdruck kommt und Phasen, wo es weniger wird. Und ich denke auch letztlich sind diese Umfrageergebnisse, die wir immer wieder haben und die auch zum Teil sehr unterschiedlich sind, werfen Schlaglichter auf bestimmte soziale Verhältnisse, können diese aber nicht vollends erklären. Ich glaube, es gibt natürlich Antisemitismus und die Zahlen sind dann immer sowas wie zwischen 10 und 20%. Es gibt aber in Deutschland auch viele Menschen, die sich bewusst gegen Antisemitismus engagieren. Es gibt ein großes zivilgesellschaftliches Engagement. Was man aber grundsätzlich sagen muss, ich denke, Antisemitismus kommt nicht einfach so daher, sondern in Zeiten, wo fremdenfeindliche Ressentiment überhand nehmen und zum Teil auch geschürt werden, ist der Antisemitismus mit im Paket, auch wenn er nicht so benannt wird.
Mhm. Stefanie Schüler-Springorum ist Professorin und Leiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität in Berlin und mit ihr rede ich gleich weiter. Danke bis hier. Wie antisemitisch ist Deutschland? Das bespreche ich weiterhin mit Stefanie Schüler-Springorum, der Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU in Berlin. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, Frau Schüler-Springorum, der Gaza-Konflikt vergangenen Sommer und dann ja die Demos gegen diesen Konflikt, auf denen es dann auch antisemitische Sprechchöre gab. Die segelten dann alle so unter dieser Flagge, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Stimmt's denn, was dann festgestellt wurde, dass inzwischen, wenn es vielleicht auch nicht messbar zugenommen hat, aber ungenierter und unverhohlener Judenfeindliches ausgesprochen wird?
Ja, das denke ich schon. Also ich denke, da war der letzte Sommer deutlich. Es wurde dann ja auch schnell wieder eingedämmt. Also es gab eine Reaktion und das möchte ich immer auch betonen. Es gab eine Reaktion sowohl von Justiz und Polizei als auch von der Zivilgesellschaft. Aber ich glaube, dass die Hemmungen tatsächlich fallen, aber eben nicht nur auf der Straße, sondern auch durchaus in den sogenannten gebildeten Kreisen, wo man dann schon eher mal sagen kann, so jetzt, es reicht aber auch und man muss doch so mal sagen dürfen. Oder das ist jetzt auch mal gut mit der Geschichte.
Woran liegt das, dass die Geschichte, also dass der Holocaust jetzt so weit zurückliegt oder woher kommt dieser Impuls zu sagen, ist jetzt mal gut?
Ich glaube, es gibt ein Bedürfnis nach Normalität und nach einer positiven Identifikation mit einer Gruppe. Und da das in Deutschland aus den bekannten Gründen schwierig ist, das denke ich, und das ist eben auch, das ist schichtübergreifend und auch generationsübergreifend, so das Gefühl, wir möchten uns nicht immer nur mit der negativen Vergangenheit auseinandersetzen, sondern doch auch mal das Positive sehen. Das wird ja auch oft so in bestimmten Reden auch ventiliert. Und ich kann mir vorstellen, dass es damit zu tun hat. Das ist aber widersprüchlich, weil es gibt, wie gesagt, gleichzeitig unglaublich viel gesellschaftliches Engagement, auch gerade von Jugendlichen, die sich gerade bewusst mit der Vergangenheit auseinandersetzen und das auch zum Anlass nehmen, sich heute für Flüchtlinge einzusetzen. Also es ist, es gibt beides in dieser Gesellschaft.
Jetzt ist ja das Tabu, antisemitisches zu sagen, über viele Jahrzehnte sehr stark gewesen. Und ich muss sagen, ich habe da selber widersprüchliche Empfindungen, wenn ich einfach dieses Wort Tabu höre. Das ist was, wogegen man so ja denkt, da ist man aufklärerisch unterwegs, wenn man sich gegen ein Tabu auflehnt. Würden Sie sagen, nee, in diesem Fall ist ein Tabu was ganz, ganz Wesentliches, vielleicht eine Errungenschaft sogar?
Ich denke, man sollte Menschen nicht verletzen. Und Antisemitismus ist sozusagen verbale Verletzung, wenn wir jetzt auf der verbalen Ebene bleiben. Und das gilt auch für jede andere Form von Rassismus oder Homophobie oder sonst was, für diskriminierende, menschenverachtende Äußerungen. Aber sowas kann man eben letztlich nicht über Gesetze regeln und über, das bin ich sehr skeptisch, sondern sowas muss quasi Teil einer demokratischen Kultur sein, dass Menschen gar nicht erst auf die Idee kommen, so zu denken. Und das ist einfach, wie wir wissen, ein langjähriger Prozess und auch nicht ein Prozess, der irgendwann wieder abgeschlossen ist, sondern das ist ein dauerhaftes Arbeit an der Demokratie.
Bundespräsident Joachim Gauck hat gesagt, er registriert einen verstärkten Antisemitismus aus Zuwandererfamilien und unterscheidet das von dem traditionellen Antisemitismus. Führen Sie diese Unterscheidung auch?
Ich finde das schwierig, weil die Zuwandererfamilien, wie er das nennt, sind meistens, handelt es sich oder in allermeisten Fällen um Jugendliche, die hier geboren sind, die hier aufgewachsen sind, die das deutsche Schulsystem durchlaufen haben. Insofern kann man das nicht so schön so ein bisschen wegschieben und sagen, hier den traditionellen Antisemitismus, den haben wir im Griff und das sind jetzt die Neuen, die auf der Straße Randale machen. Ich würde das einfach nicht so trennen, weil wir leben alle in dieser Gesellschaft und sind alle Teil dieser Gesellschaft.
Und wenn ich dieses Gespräch jetzt höre als Berliner Jüdin oder als Berliner Jude, welche Schlüsse sollte ich denn draus ziehen? In der U-Bahn, wenn ich vielleicht zweisprachig aufgewachsen bin, besser kein Hebräisch sprechen, als frommer Jude keine Kippa tragen? Was empfehlen Sie?
Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, Empfehlungen auszusprechen, ganz ehrlich. Ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und so wie Sie eingangs auch gesagt haben, gibt es Juden, Jüdinnen, die sich in dieser Stadt wohl und sicher fühlen. Und es gibt Menschen, die Sorge haben, die auch Sorge um ihre Kinder haben, die in bewachte Schulen gehen. Und das sind beides legitime und berechtigte Statements. Und insofern sollte das jeder für sich entscheiden. Ich würde jedoch, was ich schon auch noch sagen möchte, ich glaube, es ist eben nicht nur, es wird jetzt immer gesagt, Neukölln und es werden bestimmte Stadtbezirke herausgegriffen, die angeblich gefährlich sind. Dagegen würde ich mich schon wehren. Ich denke, man sollte auch vermutlich als anders aussehender, zum Beispiel, um jetzt einen anderen Stadtbezirk zu nehmen, nicht unbedingt durch Hellersdorf laufen. Also diese Fixierung auf Neukölln sollte man aufbrechen und es ist vielleicht auch für, weiß ich nicht, Menschen mit anderer Hautfarbe in Spandau nicht lustig, um jetzt mal einen Westbezirk zu nehmen. Mhm. Also insofern ist es etwas komplizierter, als das auf diese Neuköllner Kippa-Frage zu beschränken.
Die Historikerin und Professorin Stefanie Schüler-Springorum leitet das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität in Berlin. Und mit ihr habe ich gesprochen über den Ursprung von Antisemitismus und seine Ausformungen heute. Haben Sie besten Dank für das Gespräch. Schönen Tag für Sie noch.
Ja, danke.